Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzei. Mehr PS für dein Unternehmen.
Und wie kann man das dann sicherstellen? Also wenn es jetzt gerade um Kinder geht, nehmen wir mal an, schulpflichtige Kinder, dann ist es ja ein Prozess, bis die volljährig sind, von über 10 Jahren. Das heißt, geht ihr dann als Verstrecker alle paar Jahre vorbei und guckt, ob das nach dem Rechten läuft oder wie funktioniert sowas dann?
Also bei der Vermögensverwaltung ist es halt so, dass wir das Vermögen dann quasi auf speziellen Konten für die Kinder, da kann natürlich keiner dran, auch wir nicht ohne weiteres, dass das Geld wirklich verwaltet. Es muss mündelsicher angelegt werden. Mhm. Also so, dass das wirklich dann, wenn die soweit sind, ich empfehle auch, bei minderjährigen Kindern nicht zu sagen, mit 18 bekommen die alles, sondern ich sage immer ein bisschen später, weil mit 18 kaufen die sich, den Fall hatten wir auch letztens bei uns in der Praxis, dann wird sich dann erstmal ein dickes Auto gekauft. Das wird halt dafür drangehen. Die finden das in dem Moment ganz großartig, aber bei manchen ist vielleicht auch 5 Jahre später, denken sie sich, Mensch, da hätte ich vielleicht auch was anderes mit anfangen können. Mhm. Und wie gesagt, das Geld wird quasi verwaltet. Und wenn die dann das bestimmte Alter erreicht haben, dann wird denen das quasi dann ausgehändigt.
Das heißt, ihr macht auch operativ das quasi als Kanzlei. Das ist ja aber auch ein Aufwand, das sind ja tausendmal
Basis. Das ist viel Aufwand, deswegen muss man auch sagen, deswegen bitte auch keine Privatpersonen einsetzen und denen tut man keinen Gefallen. Die sind hoffnungslos überfordert, weil wir müssen dann auch Erbschaftssteuererklärungen abgeben. Wir wickeln im Prinzip den gesamten Nachlass ab. Das ist aber insofern, ich finde immer wichtig, dass man sich vorher auch den Testamentsvollstrecker aussucht, den man mal einsetzt oder den man einsetzt, weil den setzt man im Testament im Normalfall ein, weil du dann ja die Möglichkeit hast, zu Lebzeiten mit dem zu reden, was hättest du gerne? Das finde ich so eine ganz wichtige Geschichte, dass man eben auch, wir legen Ordner an, wenn jemand zu uns kommt und sagt, sie sollen später mal Testamentsvollstrecker sein. Wir legen Ordner an mit den Wünschen der Mandanten. Die werden also genau fixiert, sodass wir, wenn dann mal der Fall eintritt, wirklich wieder auf Zugriff haben. Und das ist eine ganz tolle Geschichte eigentlich.
Das ist eigentlich gut dann geregelt. Also ich kann mir das gut vorstellen, gerade als Unternehmer, Unternehmensvermögen. Es ist steuerrechtlich ein komplett anderer Ablauf, als wenn Menschen angestellt sind. Ja? Und wenn dann die Mutti oder auch die Kinder oder Onkels oder wer dann die Erben sind auch, mit sowas auseinandergesetzt sind, die sind ja völlig überfordert. Ja, allein von den Zahlen, ja, geschweige denn halt auch von dem finanzrechtlichen Thema, was dann da dran hängt. Ne? Okay, gut. Aber das ist ja schön, dass es sowas gibt. Jetzt hattest du gesagt, dass es wichtig ist, jetzt gerade für die Konten als Unternehmer jemanden zu bevollmächtigen oder Vollmachten zu definieren für den Fall einer Krankheit oder eines Ausfalls. Wie finde ich denn als Unternehmer, du hast ja auch gerade selber formuliert so, man hat dann so sein Baby aufgezogen über die Jahre, woran mache ich denn als Unternehmer diese Entscheidung fest, wem ich das übergebe? Also was sind denn so Kriterien, wo du sagst, darauf sollte man vielleicht achten, wenn man darüber nachdenkt, wen man da einsetzt mit einer Vollmachten? Wie finde ich so jemanden?
Das ist ein schwieriges Thema, muss man echt sagen. Hat ja sehr, sehr viel mit Vertrauen zu tun. Also ich muss mich, es ist immer das Optimalste natürlich, ich habe jemanden in der Firma, dem ich das anvertrauen kann. Hat aber nicht jeder, muss man eben auch ganz klar sagen. Also für solche Fälle, also wir stehen auch immer zur Verfügung, so praktisch als der Joker im Hintergrund, wenn man wirklich niemanden hat, der sich um Dinge kümmert, können wir das auch machen. Ansonsten wäre meine Empfehlung, dass man gerade in dem Bereich vielleicht auch mal, wenn man ein langjähriges Steuerbüro hat, dass man danach hakt und fragt, ob derjenige sich damit beschäftigt oder beschäftigen will. Also wie gesagt, es sollte definitiv immer jemand sein, der ein bisschen Ahnung von Finanzen hat, dem man eben auch vertrauen kann. Manchmal macht das auch Sinn, dass man Vollmachten so gestaltet, dass da nochmal jemand drüber gucken kann. Also quasi so eine Art Kontrolle, wenn man sagt, dem 100%ig weiß ich noch nicht, ob ich dem vertrauen kann, weil es geht ja um das eigene Geld, ne? Und manchmal auch sehr viel Geld. Und das möchte man natürlich vernünftig geregelt haben. Aber wie gesagt, man sollte immer erstmal gucken, im eigenen Betrieb ist da jemand. Aber ich finde das so mit Kontrollfunktionen, also dass nochmal jemand drüber gucken kann, ist eigentlich bei solchen Sachen eine ganz gute Lösung. Auch da wieder empfiehlt sich auch wieder der Weg, mal beim Anwalt sich zu erkundigen, aber also bei einem Spezialisten, weil gerade Thema Vollmachten, da kann natürlich auch viel Schindluder damit betrieben werden. Deswegen muss die vernünftig gestaltet werden. Also da einfach nur irgendwas niederzuschreiben, das ist auch gefährlich. Also es ist immer, du hörst schon, ich sage mal, man muss eigentlich immer dieses erste Gespräch haben, um zu wissen, was möchte jemand. Erst dann kann ich auch Empfehlungen abgeben und sagen, das und das macht jetzt Sinn. Das ist einfach nicht jeder Fall nicht jeder Fall gleich. Und das ist zum Beispiel auch deshalb, bei Testamenten heißt ja auch mal, die Leute meinen, entweder machen sie es selber oder sie sind ein Notar. Auf die Idee, Fachanwalt, Erbrecht oder so, kommen nicht so viele. Also mittlerweile.
Stimmt immer, eigentlich, ja.
Ja, aber das ist auch nicht ganz richtig, weil, wie gesagt, ich sage ja immer, selbstgebastelte Testamente ist schwierig, weil da sind so viele von unwirksam oder fehlerhaft und wir erzielen nicht das, was man erzielen möchte. Und Notar ist eigentlich jemand, der beurkundet. Du gehst dahin, du sagst, was du willst, du bekommst das, ob das das ist, was du brauchst, ob das das ist, was du wirklich auch steuerlich gesehen, was optimal ist, das prüft er nicht. Also das ist auch nicht die Aufgabe des Notars. Der beurkundet das, was du haben möchtest. Während ein Fachanwalt für Erbrecht, das ist halt jemand, der sich mit der Materie sehr ausgiebig auskennt. Mhm. Der muss ja auch Spezialwissen nachweisen, sonst wird man gar kein Fachanwalt. Und derjenige, der beschäftigt sich intensiv mit der Situation und kann dir dann auch vernünftige, für deine Situation optimale Regelungen empfehlen.
Okay, das war nämlich jetzt meine nächste Frage, weil es gibt ja auch, wenn man gerade mit Holding und sowas im Steuerberatungsthema unterwegs ist, wo dann der Steuerberater sagt, ach komm, das machen wir halt mit. Ne? Aber die Kompetenz, also ich bin ja ein absoluter Fan von nischiger Beratung und dann halt auch sich immer speziell dafür den Experten zu holen. Ja, Side Story an der Stelle, ich hatte vorletztes Jahr war es, glaube ich, mir Fitnesstrainer geholt. Und das eine war halt eine für so Körperaufbau und Cardio und das andere war halt Yoga. Und du merkst halt komplett, dass das zwei verschiedene Ansätze sind, zwei verschiedene Themen sind, zwei verschiedene Übungssachen, die da gemacht werden sollen. Und dann ne, zu merken, okay, krass, es macht tatsächlich auch absolut Sinn, einen Notar zu haben, einen Erbrechtsanwalt zu haben und einen Steuerberater zu haben, weil du dann eigentlich aus deiner subjektiven Perspektive und Lebenssituation erst das Beste für dich rausholen kannst und die beste Entscheidung treffen kannst. Ne? Ja. Weil so, das ist wie so ein Allgemeinmediziner, ja. Wenn du sagst, ich habe einen Allgemeinmediziner und der soll jetzt irgendwie den linken Zeh irgendwas machen, ne? Das ist halt immer sehr oberflächlich und nicht wirklich genau speziell auf diese Rechtssituation auch angepasst. Da sind ja auch ständige Veränderungen, die in der Rechtsprechung auch passieren. Ne? Wie ist denn da die aktuelle Lage im Erbrecht? Also gerade auch mit der politischen Situation, die in Deutschland gerade da ist, wo man versucht, so wieder, wo kann ich Steuern herholen als Staat? Was ist denn da so in der Pipeline und wie viel muss ich denn überhaupt versteuern, wenn ich vererbe?
Ja, also ich fange mal vorne an beim Thema Steuerberater. Steuerberater sind sehr wichtig. Aber Steuerberater sollten keine Testamente machen. Das ist nicht deren Spezialgebiet und das ist wirklich auch gefährlich. Das muss man ganz klar sagen. Die sind absolut wichtig, aber eben um die steuerliche Seite sich auch nochmal anzuschauen. Ansonsten ist es eben, was die Gesetzgebung anbetrifft, im Erbrecht ist es leider so, dass sich da gar nicht so ganz viel ändert, was ich persönlich auch nicht gut finde. Ich sage ja, vieles ist an der Praxis vorbei. Was die steuerliche Seite anbetrifft, haben wir im Moment eigentlich noch eine recht gute Situation. Wir haben Steuerfreibeträge von 500.000 für Ehegatten, von 400.000 für die Kinder. Das hört sich erstmal sehr hoch an. Aber schau dir heute mal die Immobilienwerte an. Da bist du ganz schnell auch darüber. Und kann man wirklich im Vorfeld einiges regeln, damit eben keine Steuern oder möglichst wenig Steuern bezahlt werden müssen. Mhm. Also wir hatten jetzt, ich glaube, letzten Monat war das, hatte ich einen Fall, da war es so, dass wir wirklich durch die steuerliche Optimierung, das war halt jemand auch mit einem größeren Vermögen, dem haben wir Erbschaftssteuer in der Größenordnung von 500.000 Euro gespart. Also wir reden hier nicht immer, also es ist nicht, manchmal ist weniger natürlich, je nachdem, um wie viel es auch geht. Aber ich sage dem einen, der jetzt in Anführungsstrichen 10.000 Euro zahlen muss an Steuern, dem tut genauso weh vielleicht wie demjenigen, der 500.000 zahlen muss.
Ja.
Und wenn es unnötig ist, ist es einfach völliger Quatsch. Dann sollte man es nach Möglichkeit vermeiden.
Das ist richtig. Was man da auch bei vergisst, ist, dass gerade für Unternehmer zählt ja die Unternehmensbewertung rein. Das heißt, wie viel ist das Unternehmen wert? Und dann gibt es ja auch spezielle Formeln, die steuerrechtlich herangezogen werden. Also nicht nur die Assets und die Baumaschinen und die Bürogebäude, die da sind, sondern halt wirklich, was würde ein Investor bezahlen, wenn der jetzt diese Firma aufkaufen würde? Und der Wert, da sind ja immaterielle Vermögenswerte auch oft mit dabei, der Wert ist ja der, der herangezogen wird, um letztendlich dann das Erbthema zu... Ein Thema, was ja dann auch immer dazu kommt, ist, dass man gerade bei erbrechtlichen Vorgängen, dass das Unternehmen ja bewertet wird aus einer Finanzamtssicht. Ja. Das heißt, es wird ja der Wert herangezogen, wenn jetzt ein Investor die Firma aufkaufen würde, wie viel wäre denn die Firma wert? Und das sind oftmals nicht nur das Büro und der Fuhrpark und die Fahrzeuge, die dann so da sind, sondern der wirklich immaterielle Vermögenswert, der auch über die Jahre aufgebaut wird, also auch der Markenwert zum Teil. Ne? Und dann sind die Größenordnungen ganz andere als das, was als Barvermögen auf dem Konto ist, ja, was man dann halt auch immer so sieht und über die Jahre hat man halt so sein Gefühl, was das so alles wert ist. Und das ist nämlich auch, was falsch eingeschätzt wird, wenn du jetzt gerade von dem Beispiel gesprochen hast, 500.000 Euro Erbschaftssteuer sparen, das geht dann halt ganz schnell mal in mal 10 mal 13,5 ist so eine Formel vom Finanzamt, ne, wo die Summen dann sehr schnell hochgehen. Und das ist was, was auch oft unterschätzt wird, gerade in der Unternehmerrolle. Ne?
Ja.
Hast du da schon mal so Zahlen erlebt, wo du sagst, so, da ist jetzt der, der in der Beratung gekommen, so richtig vom Stuhl gefallen?
Hast du da? Also wie gesagt, wir rechnen den Leuten ja auch immer vor, wenn sie nichts regeln oder alles so bleibt, wie sie es bis jetzt gemacht haben oder vielleicht sogar mit der Regelung, die sie bisher sich überlegt hatten, da sind die teilweise wirklich erschütternd, was da für Zahlen rauskommen, weil wir dann immer dagegen rechnen, was erzielen wir denn, wenn wir jetzt für sie die Regelung machen? Und da sind gigantische Unterschiede. Eigentlich, da ist ich, also ich habe selten jemanden erlebt, wo wir wirklich gesagt haben, alles super, kann so bleiben. Und wie gesagt, aber das ist, was eben auch wichtig ist, weil wir reden ja nicht immer nur über die großen Summen, sondern wir reden wirklich auch über die, wo es vielleicht um nicht, noch nicht so ganz, ganz viel geht, aber Unternehmen ist, da ist Herzblut drin. Ja. Egal, was ich habe. Und ich will, dass das vernünftig weiterläuft, wenn mal mit mir irgendwas ist. Und deswegen kann ich wirklich auch nur jedem jungen Unternehmer ans Herz legen, regelt was. Also macht etwas. Und auch die Vorsorgeregelungen, die wachsen halt mit dem Unternehmen und auch mit der persönlichen Situation. Man muss natürlich, wenn man jung ist, ganz, ja, da muss man auf andere Dinge achten, als wenn ich später schon im höheren Alter bin. Da muss ich auch wieder gucken, was regel ich da am besten. Du hattest vorhin auch schon mal gefragt, worauf muss man achten? Also wichtig ist zum Beispiel Berliner Testament. Das kennt man, diesen Begriff kennen so viele Leute. Der wird auch gerne benutzt. Das ist, wenn Leute, also Eheleute sich gegenseitig einsetzen und als Schluss erben die Kinder. Das ist so ein Standard, so eine Standardgeschichte, die ganz viele in der Tasche haben oder sagen wir in der Schublade irgendwo. Aber das Berliner Testament ist steuerlich gesehen zum Beispiel ein ganz gefährliches Teil. Man enterbt nämlich quasi die Kinder für den ersten Erbfall und das bedeutet, dass man auf Steuerfreibeträge verzichtet. Das kann also ganz böse Folgen haben. Und wenn man einfach nur so ein Testament macht, ohne die Möglichkeit, später nochmal was zu ändern, wenn dann der Erste verstirbt, kann der längst lebende Ehepartner vielleicht gar nichts mehr ändern. Das kann auch ganz bitter sein. Also auch das sind gefährliche Geschichten. Immer mit einem Profi sprechen, kann ich einfach nur sagen.
Du hast gerade auch die jungen Unternehmer angesprochen. Und durch, sag ich mal, digitale Geschäftsmodelle gibt es ja da inzwischen einen riesen Nachwuchs an jungen Unternehmern. Lass uns mal über das Thema Pflegeheimkosten sprechen, weil das ist ja auch wieder was, wo der Staat gerne zugreift. Ja, das heißt, man kümmert sich um sich, um seine Karriere und den Businessaufbau und irgendwann geht es bei den Eltern ans Eingemachte, die gehen ins Pflegeheim. Und was kann ich denn eigentlich tun oder was müsste ich tun, um, weil der Staat sagt ja dann, aha, dann geht's an die Kinder und in den Geldbeutel der Kinder und damit in die Kasse deines Unternehmens zum Teil. Ja, da wird ja alles so herangezogen, du musst halt zahlen, Hauptsache der Staat hat die Kosten nicht. Was kann ich denn tun, um das zu schützen? Also kann ich das überhaupt steuern als Kind an der Stelle?
Ja, es ist ein ganz wichtiges Thema, ist auch eins unserer wirklich Spezialgebiete. wir schützen halt sehr viel Vermögen vor Pflegeheimkosten. Das betrifft natürlich in erster Linie die Älteren, aber die Kinder sind insofern betroffen, weil es da ja auch letztendlich um ihr Erbe geht und um das Lebenswerk ihrer Eltern. Und ganz vielen Familien ist das so, dass man eigentlich selbstverständlich davon ausgeht, wenn die Eltern mal nicht mehr leben, kriegen die Kinder das sowieso. Nur die Kinder können nur das kriegen, was dann noch da ist. Und wenn jemand ins Pflegeheim kommt, dann muss er erstmal sein Vermögen aufbrauchen. Also für die Pflegeheimkosten. Das Schlimme ist, der kriegt überhaupt keine bessere Pflege dadurch, dass er selber bezahlt, und die Selbstzahlung beträgt im Monat circa 3.000 Euro. Da kann man jetzt mal ganz schnell hochrechnen, wie schnell dann Vermögen weg ist. Ist ein Einfamilienhaus, nach wenigen Jahren ist es nichts mehr. Das ist einfach weg, verpufft.
Aber was kann man dann da machen?
Ja, es gibt Spezialverträge, die wir eben machen, wo wir das praktisch übertragen an die Jüngeren, aber sicherstellen, dass die ältere Generation halt nach wie vor schalten und walten kann, wie sie wollen. Denn das ist wichtig. Es soll sich für die eigentlich nichts ändern. Man darf nur keinen normalen Übertragungsvertrag machen. Das machen viele auch, dass sie sagen, okay, dann schenken wir es doch unseren Kindern oder geben denen das, weil es gibt eine sogenannte 10-Jahres-Frist, dass Schenkungen innerhalb von 10 Jahren zurückgefordert werden dürfen. Und was wir machen, das sind Spezialverträge, in denen wir dafür Sorge tragen, dass da keiner dran kann an dieses Vermögen. Das wird 100%ig gesichert. Die Eltern können, wie gesagt, nach wie vor mit ihrer Immobilie oder was auch immer ein Vermögen das ist, machen, was sie wollen. Die Kinder sind offiziell aber schon als Eigentümer eingetragen, können aber auch wiederum nicht einfach machen, was sie wollen. Mhm. Also den Eltern nicht dieses Haus unterm Popo wegnehmen, sage ich jetzt mal, sondern es bleibt einfach dabei. Es ändert sich nach außen hin eigentlich nichts, aber dieses Vermögen ist geschützt. Das ist derzeit problemlos machbar. Wir machen das sehr, sehr viel. Und gerade in Familien, wo man auch schon mal vielleicht drüber spricht, Mensch, ihr sollt das Haus sowieso später bekommen, kann ich nur dringend anraten, dass man sich mit den Eltern mal auseinandersetzt und sich vielleicht auch mal Informationen holt. Wir haben zu allen Themen haben wir immer Informationsbroschüren. Also da kann sich auch jeder gerne an uns wenden, einfach auch mal kostenlos so eine Information zuschicken lassen oder übers Internet halt irgendwas an Informationen, weil das ein ganz wichtiges Thema ist. Weil man kann eben was machen, nur man muss es früh genug machen. Wenn der Pflegefall eingetreten ist, ist es zu spät.
Ah, das heißt, wenn Pflegekosten auch schon fließen oder ein Pflegegrad auch schon festlegt, dann ist es schon zu spät, oder?
Nein, das kann man nicht sagen. Aber wenn der Pflegegrad schon so hoch ist, dass klar ist, dass derjenige ins Heim muss, dann ist es zu spät, oder wenn er bereits im Heim ist. Also wenn jemand Pflegegrad, sage ich mal, bis 2, 3 ist, ist es überhaupt kein Thema. Da kann man es noch regeln. Vielleicht aber mindestens eben auch für den anderen Partner, also bei Eheleuten, der vielleicht noch nicht pflegebedürftig ist. Also man kann da eine ganze Menge machen. Und das ist wirklich wichtig, weil wir erleben das immer wieder, die Menschen haben sich da ein Lebenswerk aufgebaut und das geht dann wirklich, das rinnt durch die Finger, ohne dass sie was davon haben. Mhm. Und diese Regelungen, muss ich auch noch dazu sagen, die führen nicht etwa dazu, dass dann die Kinder mehr Unterhalt zahlen müssen für die Eltern, weil das wäre ja sinnlos, dann kommt es ja vom Regen in die Traufe, sondern das hat überhaupt nichts miteinander zu tun. Und wir haben heute auch die Regelung, dass jeder, der bis 100.000 Euro an Geld verdient oder an Lohn hat, dass der eben keinen Elternunterhalt zahlen muss. Also auch da haben wir mittlerweile eine ganz gute Regelung.
Aber alles, wenn ich über 100.000 verdiene, brutto oder netto?
Das ist brutto, aber man muss dazu sagen, auch bei denen kann man eine ganze Menge machen.
Also, weil das wäre nämlich jetzt meine Frage, was du jetzt erläutert hast, ist ja das Vermögen der Eltern zu schützen, zur Weitergabe an die Kinder, dass das nicht aufgefressen wird von der Pflege. Wie wäre denn die Konstellation, wenn ich als Kind mehr habe als die Eltern, dass mein Vermögen geschützt wird vor dem Zugriff? Gibt es da überhaupt Regelungsmöglichkeiten?
Auch da kannst du einiges machen. Also es ist zum Beispiel so, dass Kredite immer abgezogen werden, also die du hast. Also auch da macht es durchaus Sinn, mal eine Immobilie zu kaufen und die zu belasten etc. Also da kann man auch immer einiges machen. Also wichtig sind eigentlich immer wirklich auch da wieder, wir müssen leider wieder zum Anfangsthema kommen, Beratung ist
sinnvoll. So, jetzt will ich gleich einen Termin wieder buchen bei dir, Silvia. Wie finde ich dich jetzt? Also was muss ich machen, um jetzt so einen Beratungstermin zu machen?
Also ich würde immer empfehlen, erstmal vielleicht auf unserer Internetseite zu schauen, info@gelbke-rechtsanwälte.de.
Packen wir als Link hier mit rein.
Ja, wunderbar.
Super, also packen wir hier unten gerne rein. Silvia, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ich hoffe, dass wir hier der Community wirklich nochmal die Augen öffnen konnten. Man guckt auf Umsatz und Umsatzsteigerung, man vergisst den Gewinn zu berücksichtigen, wo wir dran gehen mit dem Thema Prozessoptimierung, dass mehr Ertrag übrig bleibt. Und dann hast du das irgendwie alles gemacht und dann verpufft das und das landet doch am Ende beim Staat. Wenn es nicht über Steuern geht, weil du ein falsches Firmenkonstrukt hast, dann halt über Erbrechtsregelungen, weil sie nicht geregelt sind. Ja. Und darum geht es ja wirklich als Unternehmer, da auch aufzuklären, um handlungsfähig zu sein und auch seine Intentionen wirklich auch durchzusetzen. Vielen herzlichen Dank, Silvia, für deine Zeit und deine Expertise hier. Gerne. Links packen wir unten rein. Und dann weiterhin viel Erfolg und schon mal Happy Birthday zum 25. Firmenjubiläum. Macht ihr eine Party oder sowas? Oder?
Ja, wir sind gerade noch mitten in Umzügen. Anschließend wird die Party gemacht.
Ja, zweiter Standort wird aufgemacht. Ja, sehr cool.
Genau.
Sehr schön. Danke, Silvia.
Ich danke dir herzlich. Schönen Tag noch, Katja.
Tschüss. Danke.
Ciao. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzhey. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.